Und Tor ist immer eine gute Maßnahme, aber Sie haben gesehen, wie sehr, sehr knapp dies gewesen ist. Das
I am from Fabia, take me to America. I really want to talk about the World Cup. I am from Fabia, take me to America. I really want to talk about the World Cup.
Ja, moin. Ich freue mich, dich zu einer neuen Folge zu begrüßen.
Was war das, mein Schatz?
Und merke gerade wieder, dass ich nicht der wahre Host dieses Podcasts bin, sondern ein gewisser Valentin Soldner, der leider heute nicht da ist, sondern nur wir zwei, Hannes und ich. Und ich begrüße dich, mein lieber Hannes, zu einer neuen Folge WM-Spezial, Dreikette VBH, wo wir die vor allem letzten stattfindenden WM-Spiele besprechen. Und zwar, das waren die Viertelfinals. Ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Und wollte ich direkt mal fragen, welchen Spieler würdest du dir wünschen, welchen Fußballspieler als Diktator?
Stark, ja. Ich glaube, das sind so witzige Fragen, das sind so Insider-Jokes, die können wir nicht ganz bringen, wenn Walle den Podcast hier navigiert. Aber an erster Stelle, um deine erste Frage zu beantworten, mir geht's gut. Mich freut es, dass ich wieder nach einer Woche Aussetzen wieder am Start bin. Ich hatte einen wunderschönen Sonntag tatsächlich. Meine Mama und mein kleiner Bruder sind gerade zu Besuch. Wir waren in kleinen Venedig unterwegs mit Kajaks. Also für alle, die Berlin hassen und sagen, bah, die Stadt ist dreckig, die Stadt ist voller Graffiti oder whatever. Abstecher nach Spandau. Klein Venedig, wunderschön. Wir haben dann noch ein bisschen Wimbledon geschaut und jetzt freue ich mich auf die Aufnahme. Und wen wünsche ich mir als Diktator? Natürlich Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé.
Einfach schon ein kleiner Kultstatus, der sich da erarbeitet hat. Wir sagen es ganz ehrlich, er ist in seiner dritten Weltmeisterschaft, er ist 28 Jahre alt. Oder 27 Jahre alt.
Er ist ein Jahr älter als wir.
Genau, das
ist 1998.
27 Jahre alt, weil er hat im Dezember Geburtstag. Als Fanboy weiß ich das hier ein bisschen. Und führt sein Land souverän ins dritte WM-Halbfinale am Stück. Und der Typ weiß bisher nicht, was es ist, vorzeitig eine WM zu verlassen. Das ist crazy.
Ja, das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Wir können auch gleich nochmal, jetzt sind wir direkt schon reingestiegen mit meiner dummen Frage natürlich. Aber ich würde mir übrigens Erling Haaland als Diktator wünschen, weil ich sag, das ist so ein Typ, der sitzt dann, also der Diktator als autokratischer Herrscher, als König, als Monarch, der sitzt dann gemütlich auf seiner Farm und züchtet ein paar Rinder und nebenher trifft dann noch ein paar Entscheidungen.
Und ist aktuell der number one most listened artist in Norwegen.
Ja, das ist auch noch, also das ist großartig, das sind großartige Geschichten, die WM da schreibt, finde ich. Es macht echt wieder Spaß, deswegen freue ich mich auch, dass wir hier unser WM-Spezial haben, wo wir einfach so ein bisschen Revue passieren lassen können, was denn so in der WM passiert. Und ich meine, diese WM neigt sich ja auch langsam dem Ende zu. Sind jetzt die Viertelfinalspiele gelaufen, wir nehmen gerade Sonntagabend auf, das heißt also, es ist spielfrei heute und am Dienstag geht's weiter mit dem Halbfinale. Und deswegen ist es eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um ein bisschen so die K.O.-Phase, die letzten Spiele Revue passieren zu lassen. Und wir werden, denke ich, heute über das ein oder andere Spielchen sprechen. Aber zunächst einmal können wir ja vielleicht mit dem aktuellsten anfangen. Und zwar Norwegen, England. Was sagst du dazu? Hast du es geschaut?
Ich habe es tatsächlich geschaut, gestern Abend. Du weißt wo. Komm, ich sag dir mal nicht, wo es war, aber du weißt, wo es war.
Ah, vielleicht im Biergarten bei, wie heißt der Biergarten, da beim Treptower Park?
Nee, noch viel einfacher. Du kennst den Barkeeper mit Vornamen sogar.
Den Barkeeper mit Vornamen. Wo saß? Ach so, ja, wahrscheinlich doch in der legendären Fargo-Bar.
Nee, nicht in der Fargo-Bar, sondern bei Max natürlich. An der Ankerklause in Kreuzberg. Du kennst
ihn. Alter, wie geil bei Max.
Bei Max. Wow. Er hat mich auch erkannt, das finde ich natürlich ganz cool, wenn geil. Man so einen Barkeeper hat in Berlin, der einen erkennt. Nee, ich habe es geschaut, ich habe es verfolgt. Es war crazy gute Stimmung, muss ich sagen. Und viele Leute wie ich haben Norwegen supportet. Deswegen war die Stimmung am Anfang besser als gegen Ende. Ein Spiel mit Kontroverse. Ein Spiel, aber von dem ich auch ein bisschen mitnehme, bevor wir in die Kontroverse eingehen, dass Jude Bellingham, wenn er Bock hat, ein krasser Baller ist.
Ja, das hat übrigens auch noch, wir haben in der letzten Folge mit Walle, habe ich vor allem über diese Stars, WM der Stars gesprochen und wir haben da einen nicht besprochen, das ist Jude Bellingham, der auch wieder brutal abliefert, diese WM, der hat die da im Alleingang durchgeschossen, auch finde ich ein großartiges Tor gemacht, ein Abstauber, ein großartiges Tor und da hast du absolut recht, der ist wahnsinnig, der Mann. Ich wollte noch fragen, bei der Ankerklause, wie war das mit den Bildschirmen, waren die wieder zeitlich abgestimmt oder gab es da wieder ein bisschen Wackelkontakt.
Da gab es ein bisschen Wackelkontakt und das habe ich tatsächlich am Abend davor oder zwei Abende davor abgecheckt, weil ich habe das Spanien-Spiel geschaut gegenüber. Und dann haben wir die ganze Zeit gemerkt, dass immer, wenn irgendwie interessante Situationen sich angebahnt haben, hat der Typ lauter gemacht. Und nach dem ersten Spanien-Tor haben wir gecheckt, warum er das gemacht hat, weil gegenüber bei Max die Leute gejubelt haben. Und er wollte natürlich davon abhalten, dass wir es mitbekommen. Deswegen bin ich für das England-Norwegen-Spiel gleich zu Max gegangen. Das heißt, ich hab als Erster oder als einer der Ersten da alles mitbekommen. Das mit diesen Livestreams ist ja eh so ein bisschen ein Gamble, ob man irgendwie einen Spoiler bekommt. Aber ja, das war's. Ich würde sagen, lass uns doch ein bisschen mal das Spiel besprechen und an der Stelle Norwegen vielleicht loben. Weil du hast es ja schon geschrieben in unserem Chat, Norwegen war einer von diesen 12 Dark Horses, Ecuador, Marokko, Kap Verde war es dann zu einem Zeitpunkt, viele haben gesagt, so boah, ist die Zeit für die Nation und Norwegen ist tatsächlich eine Mannschaft, die relativ weit gekommen ist und sich dann sehr, sehr schwer geschlagen hat und sehr schwer zu schlagen war.
Genau, schwer zu schlagen war sie auf jeden Fall und ich muss auch wirklich sagen, also wir können noch ein bisschen das Spiel durchgehen, gerade in den ersten 90 Minuten, also in der normalen Spielzeit, fand ich im Großen und Ganzen auch das bessere Team, also gerade gegen Ende hin haben die sehr guten Fußball gespielt, die haben technisch versiert, die haben Ideen gebracht, also haben da sich wirklich durch die englische Mannschaft gespielt, zwar nicht immer mit hochqualitativen Chancen gehabt am Ende, aber ich fand, es war ein angenehm anzusehender Fußball und ich finde, am Ende hätten sie es auch verdient gehabt. Und auch gerade das erste Tor natürlich überragend von Schellerüb.
Ganz kurz an der Stelle, Hand aufs Herz, war es gewollt?
Ja, da haben wir auch gestern drüber diskutiert, das ist eine sehr gute Frage. Ich sage es, also wir hatten dann mit meinem Kollegen, hatte ich dann das Gespräch, dass es vielleicht so halb gewollt war, dass er praktisch in dem Moment, wo er flanken will, merkt, okay, es wird vielleicht doch einen Schuss und dann praktisch den Spin nochmal ändert, aber so eigentlich die Intention war wahrscheinlich zu flanken. Also ich kann mir das andere nicht vorstellen, aber dass er dann praktisch im Schuss, und das ist vielleicht auch diese große Leistung in dem Fall, dann überlegt hat, dass er dann doch voll durchsieht, weil er hat ja relativ hart geschossen und ich weiß nicht, ob das eine Flanke dann am Ende werden sollte. Aber es ist auf jeden Fall Respekt, das war auf jeden Fall ein geiles Tor. Ich glaube, es war halb gewollt und war dann auch, finde ich, eigentlich ganz verdient. Und ich meine, dann ging es ja auch einigermaßen los mit den Kontroversen, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. An der Stelle würdest du sagen, das Tor hat den Spielverlauf ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil ich finde, also nicht das Tor, das Tor zum 1-0 für Norwegen war dem Spielverlauf entsprechend okay. Aber dann kam ja nicht schnell, aber nicht so spät danach das 1-1. Würdest du sagen, das hat den Spielverlauf auf den Kopf gestellt?
Och nee, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich finde England, es war jetzt auch nicht so, dass es jetzt dass Norwegen grundlegend überlegen war, sondern ich fand, die haben einfach besseren Fußball am Ende gespielt und Thomas Tuchel hat es ja auch im Interview danach gesagt, dass er überhaupt nicht zufrieden war mit der Leistung der Mannschaft. Also absolut zu Recht, fand ich, weil England, also das ist ja wirklich, es ändert sich scheinbar nichts von Turnier zu Turnier. England spielt einfach scheiße. So, die haben großartige Spieler, aber die spielen einfach irgendwie einen sehr biederen, sehr langweiligen Fußball, der dann irgendwie auch dazu führt, dass sie halt auch wenig Chancen-Output haben und ich fand das 1-1 war jetzt nicht unverdient, aber kam dann schon auch irgendwie in dem Moment natürlich sehr passend, nachdem Sirloth diese Riesenchance vergeigt. Und da dachte ich schon so, okay, das ist psychologisch schon mal schwierig. Und dann hat das Tor für mich dann relativ gut gepasst. Übrigens auch ein überragend gespieltes Tor, das muss man einfach auch mal sagen.
Genau, die ganze Kontroverse kurz zur Seite geschoben. Es war, wie gesagt, ein Moment, wo ich gemerkt habe, dass Bellingham ein krasser Baller ist. Also sowohl das Spiel lesen, in dem richtigen Moment den Abschluss finden. Der Typ ist verdammt gut. 6 Tore als, ich weiß gar nicht, auf was er spielt. Er ist ein 8er, er ist ein 5er. 6 Tore, das ist schon extrem stark.
Absolut. Aber ja, natürlich, der Mann hat einen brutalen Torinstinkt. Das ist
die Frage, die Frage, die wir uns stellen müssen. Hätte das Tor zählen sollen?
Ja, es ist jetzt ja wirklich eine sehr interessante Situation, um alle mal auf den gleichen Punkt zu bringen. Es ist so, dass der Ball beim Abstoß von Nyland, ne?
An der Stelle finde ich, muss ich sagen, ganz geil. Ich finde es sehr geil, dass du die ganzen Namen der norwegischen Spieler aussprechen kannst, weil ich drücke mich gerade darum. Ich kann Haaland aussprechen, so halb einigermaßen.
Haaland.
Sorloth ja, kann ich auch aussprechen und der Rest ist bei mir katastrophal.
Schellerüb. Ja, ich habe gestern mit Skandinavien geschaut auch, mit zwei Finninnen und einer Norwegerin und deswegen bin ich da sehr gewieft, was die Aussprache angeht.
Verstehe ich, absolut.
Aber auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, genau, also der Ball praktisch vom Abschluss von Nyland, von dem Keeper von Norwegen, prallt oder prallt nicht, man weiß es nicht ganz genau, an die sogenannte Spider-Cam, also die Kamera, die praktisch über das Spielfeld läuft. Und fällt dadurch unnatürlicherweise herab. Und dort nutzt dann eben direkt der Außenverteidiger, ich weiß gar nicht, wer es war, den Ball und spielt ihn zu Gordon. Und das ist natürlich, also wenn der Ball die Kamera berührt hat und auf unnatürliche Weise runterspringt, dann muss das Tor eigentlich, darf das Tor nicht zählen. Also das kennen wir vom Hallenfußball, wenn der Ball an die Halle geflogen ist, dann war erstmal Pause, er hat es nicht gezählt, oder?
Ja, aber die FIFA hat ja schon den offiziellen Statement rausgebracht, es gab an den Bewegungssensoren keine Meldung, dass der Ball das beide Netz berührt hat.
Aber es gab Bewegungssensoren, aber Bro, ja, aber Bro, es gab auch bei Matanovic, da hat der Sensor gesagt, dass es berührt hat und dann, es sah dann nicht danach aus. Also das ist dieser Sensor-Quatsch, also ganz ehrlich, da bin ich auch mal wirklich mal vielleicht ein bisschen oldschool, aber er sagt, das ist Atterwork-Nonsens.
Verstehe ich absolut. Ja, es ging ja danach auch weiter. England hat sich ja nach wie vor schwer getan gegen Norwegen und dann kam es so, dass Norwegen für mich sehr glücklicherweise 2-1 in Führung gegangen ist, weil das war das Endergebnis, was ich getippt hatte. Tor wurde aberkannt, weil Erling Haaland ein bisschen zu feste geschubst hat. Was sagt man dazu?
Ja, Bro, aber ganz kurz, was sagst du denn zu der Spider-Camp? Sagst du, was?
Ja, also ich finde, das ist so eine Frage, wo wir jetzt eine halbe Stunde diskutieren könnten. Ich sag tatsächlich an der Stelle, professionelle Fußballspieler, die seit ihrem 5. Lebensjahr auf dem höchsten Niveau versuchen zu spielen, dürfen sich durch so eine unnatürliche Sache nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also Norwegen hat gepennt. Norwegen hat echt ein bisschen gepennt. Es ist super ungünstig, klar.
Es ist unglücklich.
Aber die haben gepennt. Also du musst es eigentlich schon hinbekommen, dass drei Spieler, die verteidigen, ein Spieler, der in den Strafraum reinkommt, abwehren. Meiner Meinung nach. Es ist natürlich eine dumme Aussage von mir. Ich sitze auf der Couch oder ich sitze an der Bar und schaue mir die Spiele an. Aber ich finde, so ein professioneller Fußballspieler, von dem könnte man schon erwarten, dass halt wirklich diese Zehntelsekunde schneller schaltet.
Ja, absolut. Also das, ich glaube, auch rein fußballerisch safe, aber es ist schon, es passt halt irgendwie in diese ganze WM der Fehlentscheidung rein. Aber gut, gehen wir mal weiter zum Tor von Norwegen, wo Haaland in einem Zweikampf, ich weiß nicht wen, Anderson, glaube ich, umrempelt.
Genau, ja.
Und dann entsteht das 2-1 und wird natürlich zurückgenommen. Und ich muss sagen, ich finde es eine harte Entscheidung. Ich finde, sie ist okay, weil er geht schon relativ hart rein. Aber es ist halt so, das, also, es ist halt einfach gefühlt, diese WM ist so gespickt voll mit merkwürdigen Entscheidungen, weil zum Beispiel in der Situation danach, wo der Ball an die Latte kommt und dann reingeköpft wird, da wird dann der Spieler mit dem Ellenbogen im Arm, im Kopf praktisch gestört, wo dann nichts passiert. Dann haben wir die Situation ja bei Deutschland, es ist halt total inkonsistente Entscheidungsfindung. Und das stört mich halt massiv. Also ich finde, an sich ist es für mich keine klare Fehlentscheidung zum einen, wo der VAR eingreifen soll, aber ich habe das Gefühl, diese Regel wird schon gar nicht mehr beachtet. Also es geht gar nicht mehr um klare Fehlentscheidung nicht. Es geht einfach darum, wenn es irgendwie kritisch ist, wird der Schiri rausgeholt. Und das ist ja sowieso schon weggefühlt. Und dann denke ich mir so, ja, es ist schon kritisch, aber eigentlich ist es auch kein krasser Zweikampf, weil auch er lässt sich halt leicht fangen, er nimmt es halt auf. Deswegen finde ich es, um jetzt da meine Meinung zu sagen, eine harte Entscheidung, aber vertretbar.
Ich gehe da ganz ehrlich mit dir mit. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht eine starke norwegische Hörerschaft. Ich weiß gar nicht, ob die Person, mit der du gestern unterwegs war, uns zuhörst. Aber ich muss sagen, wenn das norwegische Tor gegeben worden wäre, dann wäre ich ein bisschen durchgedreht als Deutschland-Fan. Weil eine sehr ähnliche Situation, die du gerade erwähnt hast, wurde gegen Deutschland gepfiffen. Und genau. Du hast gerade ein bisschen über diese Inkonsequenz gesprochen bei den Schiedsrichterentscheidungen. Ich finde, wenn wir uns das anschauen, dann ist es einigermaßen konsequent, dass es ein vielleicht überhartes Eingreifen ist. Vor dem Hintergrund finde ich es korrekt abgepfiffen. Hätte es die deutsche Situation nicht gegeben, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Das ist eine stinknormale Aktion und Anderson nutzt halt smart. Also weißt jeder, du hättest tatsächlich, ich weiß nicht, wie du darauf reagiert hättest, wenn ich der Abwehrspieler gewesen wäre in der Situation und ich meine, ich spiele ja oder habe Abwehr gespielt, wenn es so eine Rangelei gab, dann habe ich ultra oft Richtung Ball geschaut, weißt, und so dieses, ich werd ein bisschen geschubst, das war normal. Aber Anderson macht es sehr klug. Tor wird aberkannt und wir sind uns beide eigentlich eine harte, aber faire Entscheidung.
Ja, fair, was heißt also fair? Was ist schon fair, aber am Ende ist es verkraftbar. Ich finde es halt einfach.
Ich kann auch hier in einem philosophischen Podcast hier aufmachen, was ist fair?
Was ist fair? Life's not fair, ne?
Ja.
Ich finde halt nur, also der Eingriff des VAR ist halt mittlerweile total, also es ist halt total merkwürdig.
Ich bin ja eigentlich der große Befürworter dafür gewesen, während unserer Dreierkette VBH Jahresstrategieversammlung, dass wir nicht mehr so viel
drüber reden.
Es gibt ein anderes Spiel. Es gibt ein anderes Spiel, über das wir gleich vielleicht ein bisschen sprechen, wo der VAR meiner Meinung nach noch viel gravierender eingegriffen hat.
Können wir gleich sprechen, weil ich will noch mal ganz kurz sagen, also jetzt.
Ich wollte es nur ankündigen, nur hier reparieren.
Genau. Aber was ich noch sagen will, also wir haben ja gerade darüber gesprochen, es geht ja um die Konsistenzfrage. Und da kann es, das gerade im Vergleich zu Deutschland ist okay, aber eben diese Situation später, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber es gibt ja die Situation, wo an die Latte geköpft wird und dann im Nachköpfversuch ist der Spieler meiner Meinung nach, der norwegische Spieler wird so dermaßen bedrängt, dass es eigentlich auch schon wieder ein Foul ist. Also wenn man so regeltechnisch vorgeht. Und das ist halt diese Inkonsistenz, die mich nervt, dass da dann der VAR nicht rausgeholt wird, obwohl der Ellenbogen im Spiel ist und bei Alans Eingreifen dann schon. Und das ist halt das, was mich fuchsig macht. Dass du halt am Ende nach jedem Scheißspiel mittlerweile da sitzt und sagst, ja, da wurden wir benachteiligt und da, und das fuckt mich auch ab, das fuckt mich auch wirklich ab, dass die Trainer, dass die Verantwortlichen sich da hinsetzen, auch der ägyptische Nationalcoach und wirklich, halt wirklich, oder Murat Yakin ja auch jetzt von der Schweiz, wo sich da hinsetzen und ich finde, ich kann es nachvollziehen, aber halt immer alles auf den Schiri schieben. Und die FIFA gibt dir die Angriffsfläche dafür. Und das ist halt das Dumme, dass du halt am Ende die Angriffsfläche dafür bietest, dass du halt immer diese Niederlage, es gibt ja eigentlich keine Niederlagen mehr, die einfach wieder verdient waren. Die gibt's gar nicht mehr. Es ist immer irgendwie noch eine scheiß VAR-Entscheidung dabei gewesen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das macht mich fuchsig. Ich weiß noch bei der WM 2018, da war der VAR ganz anders. Da hat man am Ende der WM gesagt, so muss der VAR funktionieren, so muss es sein. Was ist denn passiert seit 8 Jahren? Also, sorry, das ist wirklich, es macht mich verdammt fuchsig und es nervt mich auch, weil das halt auch immer eine scheiß Entschuldigung dann ist für die Trainer, dass sie halt scheiße trainiert haben vielleicht auch.
Ich wusste gar nicht oder ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir in dieser Folge eine so emotionale Debatte führen werden. Finde ich aber ganz nice. Vielleicht muss ich ja mein Argument zurücknehmen und wir dürfen mehr über den VAR sprechen, weil ich finde, unsere Hörerschaft hat so emotionale Aussagen verdient. Was ich mich an der Stelle frage, ist, die FIFA hat ja das eingeführt oder es gibt ja schon längere dieses Experiment, dass der Schiri dann im Stadion auch erklärt, warum er nach dem VAR-Check das zurücknimmt. Aber es bringt ja nichts an der Stelle, wenn es nach wie vor eine scheiß Entscheidung ist. Weißt, also,
ja, das,
also mir bringt's wenig, wenn er sagt so, hey, im Fall von Deutschland, der Abwehrspieler hat den Tor behindert, denke ich mir so, nein, alle Menschen, die das Spiel schauen und zwei funktionierende Augen haben, haben gesehen, dass es nicht so ist und du, der sich alles in Slow-Mo angeschaut hat, ist der Meinung, dass es doch so war, dann brauche ich auch keine dumme Erklärung von dir.
Ja, absolut, ja, wobei ich muss sagen, jetzt gerade bei der WM, bei den Schiedsrichtern, die teilweise nicht so gut Englisch sprechen, ist halt einfach genial. Ja, also, cover your mouth, decision, red card und dann Techno Remix. Also das ist, muss ich sagen, das ist überragend. Aber wir können ja noch ganz kurz im Spielfilm weitergehen. Und zwar ging dann eine Verlängerung. Und dann hat England halt dieses scheiß Tor geschossen, wo klar war irgendwie, das passiert. Also ich habe mir schon echt gedacht, boah, habe übrigens auch direkt 2-1 getippt, muss ich mal kurz hier anmerken an der Stelle.
Ja, stark, stark.
Hat dann eben, ja, mit Bellingham, und das ist ja auch nicht, es ist ja natürlich auch eine krasse Tragik, ne, dass der Held des Achtelfinales, Nyland, der Keeper der Liebe, der Keeper der Herzen, dann diesen belgischen Fehler wiederholt. Und das ist schon, ja, das entbehrt nicht einer gewissen Tragik.
Ja, es ist ja oft so, dass eben diese tragischen Figuren entstehen. Ich meine, 2002, Oli Kahn hält uns ins Finale und patzt dann gegen Ronaldo. Simon heißt er, oder? Der Ersatzkeeper aus belgische, Belgien, ja. Genau dieselbe Situation. Simon weiß ich leider gerade nicht. Ja, natürlich extrem tragisch, aber danach auch mit starken Paraden. Also ich finde, er ist sowohl ein bisschen dafür verantwortlich, aber er ist ja auch dafür verantwortlich, dass sie so weit gekommen sind, zusammen mit Haaland.
Absolut, also das ist jetzt auch kein Vorwurf, es ist einfach nur, der Fußball spielt so verrückt, weil das ist wirklich eine Situation, wenn die Situation gegen Brasilien passiert wäre, genau gleich,
einfach nicht passiert. Du hast es gerade gesagt, life's not fair und Fußball ist tatsächlich ein grausamer Sport, was das
angeht. Es ist wirklich ein grausamer Sport.
Der Fußball
Sport.
Ist unfassbar unfair, der Fußball bricht Herzen in den letzten Sekunden, lässt natürlich auch andere Herzen aufhellen in den letzten Sekunden, aber für viele ist es ein nerve-wracking 90 Minuten und es war letztendlich 120. Ich würde sagen, all in all, nicht unverdient, also nicht krass unverdient von England. Tuchel ist nicht zufrieden, deswegen erwarte ich ein geiles Halbfinale, aber an der Stelle muss ich den Hut ziehen von Three Lions. Wir scheiden seit 3 Finalen konsequent sehr früh aus und die schaffen es seit 3 WMs konsequent ins Halbfinale. Das ist schon eine Leistung,
die man anerkennen kann. Die waren 2022 nicht im Halbfinale, die waren 2022 im Viertelfinale.
Wirklich?
Oder? Ja, das meine ich schon.
Komm, das gucke ich doch gerade nach, weil ich würde sagen, sie waren im Halbfinale und dadurch Kane den Ball in den Himmel geschossen.
Ich meine, es war Viertelfinale. Ist ja auch egal. Also, sie kommen auf jeden Fall weiter als Deutschland. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Tuchel, glaube ich, der erste ausländische Coach, der mit einem... Das stimmt auch nicht. Nehme ich auch direkt zurück. Auf jeden Fall aber der letzte verbliebene ausländische Coach noch von den Nationalmannschaften, der im Halbfinale ist. Ich habe ja England als Weltmeister getippt, deswegen irgendwie so kind of finde ich es okay. Aber wie gesagt, du hast gesagt, es ist... Ich fand dann in der Verlängerung natürlich auch einigermaßen verdient das Weiterkommen, aber wenn man ganz ehrlich ist, glaube ich, viele Leute hätten es Norwegen gegönnt. Ich finde auch, die haben insgesamt, habe ich schon gesagt, einen ganz guten und angenehmen Fußball gespielt. Haaland war dann auch nicht die, würde ich sagen, die prägende Figur im Spiel, Kane auch nicht. Es war auch so geil, das wurde von den Medien so geil aufgebauscht. Das ist so, Duell Kane gegen Haaland, die waren Könige, die zwei besten Fußballspieler der Welt gefühlt. Und dann am Ende waren sie halt wirklich bei 5,9 und 6,4 Bewertungen. Dann weißt du irgendwie alles. Und hatten beide wirklich kaum Einfluss aufs Spiel. Gerade Kane, überraschend, finde ich. Aber ja, so geht eine wirklich schöne WM-Geschichte zu Ende, muss man sagen, in Norwegen.
Ja, ich meine, sie haben uns ihren Ruderjubel gezeigt.
Der Ruderclub Norwegen hat
genau
zugeschlagen.
Genau, das war stark. Sogar das Parlament hat es nachgemacht. Ich muss mich an der Stelle korrigieren. Ja. Du hattest recht, England ist im Viertelfinale gegen Frankreich rausgeflogen. Jawohl. Aber trotzdem 2018 Halbfinale, 2026 Halbfinale.
Das stimmt, ja.
Ich würde sagen, wir drücken natürlich unserem Tuchel, unserem Thomas,
Tucheliban,
drücken wir die Daumen, dass es weiterhin gut klappt.
Muss man sagen, jetzt bin ich auch für England.
An der Stelle, komm, lass uns doch den Übergang schaffen zu dem Spiel, was dann in der Nacht stattgefunden hat tatsächlich. Weil im Halbfinale ist ein wahrer Fußballkracher, nicht nur fußballerisch brisant, sondern auch politisch hochinteressant.
Ach so.
England-Argentinien. In den 80er Jahren hat es einer der Jahrhundertspiele stattgefunden, damals Maradona mit dem Tor des Jahrtausends, Tor des Jahrhunderts und mit der Hand Gottes. Und es gibt die Diskussion um die Falkland Islands. Wie heißen die eigentlich auf Deutsch?
Falklandinseln,
weil auf Spanisch sind es die Malvinas. Und es gibt diese ganze Malvinas-Generation. Also es gibt ja Leute, die in Argentinien aufgewachsen sind mit einem Hass auf England wegen diesen dummen Inseln, wo es meines Wissens nach nicht viel gibt, außer ein paar Schafe und Menschen. Also ich weiß da nicht, ob irgendwie seltene Erden irgendwo verbuddelt sind, aber ist auch egal. Wir haben einen Fußballkracher, ein Spiel mit extrem viel Emotion, ein Spiel mit sehr viel Ladung, weil Argentinien hat es wieder geschafft. Sie stehen im Halbfinale, die Scaloneta, wie sie genannt werden, weil sie von Scaloni trainiert werden, haben die Schweiz besiegt, 3-1, ein Spiel, was auch von VAR-Eingriffen überschattet wurde.
Absolut, ja, also wir konnten es beide nicht sehen, 3 Uhr nachts, wie gesagt, ich habe um 5 Uhr morgens mal kurz reingeschaut und bin wieder eingeschlafen. Ohne Mansambi, die Schweiz, auch echt eine geile WM-Geschichte geschrieben, muss man sagen. Hat geile Spiele gehabt. Wir haben ja zusammen in Bosnien, gegen Bosnien das Spiel geschaut, weißt du noch, vielleicht, das war auch geil.
Ja, ist nicht so lange her. Mein kurzer Gedächtnis funktioniert noch einigermaßen.
Aber ich muss sagen, da hat's für mich, also es war auch ein geiler Moment irgendwie. Also
ja, die haben sich auch gefasst.
Sehr Bock gehabt.
Ich muss auch sagen, nach dem 1-1 gegen Katar dachte ich mir so, ah krass, ich habe die Schweiz vielleicht zu gut eingeschätzt.
Stimmt, ja, das war ja auch noch.
1-1 gegen Katar gespielt, dachte ich mir so, wow, vielleicht war es wirklich ein Fehler, Shaqiri nicht mitzunehmen. Aber die haben sich gefangen. Schaka hat meiner Meinung nach ein dann doch relativ solides Turnier gespielt. Vargas war stark, Rodriguez war stark. Es ist eine starke Mannschaft und wie der Kommentator dann auch letztendlich gesagt hat, die Schweiz verlässt erhobenen Hauptes dieses Turnier. Es ist ein Turnier, also, bei dem man sich nicht verstecken muss, im Gegensatz zu dem Beppos von uns. sie haben sich super, super tapfer geschlagen. Ich würde sagen, wir gehen gleich in die Kontroverse. Sie kurz, nachdem sie das Unentschieden geschossen haben, einen Spieler weniger auf dem Feld. Preambolo macht meiner Meinung nach einen Riesenfehler. Er ist an der Stelle des Spielfelds, wo er sich hinschmeißt ohne den Kontakt, weil ich muss zugeben, da gibt's keinen Kontakt. Das sage ich offen und ehrlich, da gibt's keinen Kontakt. Er versucht, einen Schiri reinzulegen. Eine Schwalbe, die seine Mannschaft schwächt, weil er wird nach VAR-Review vom Platz geschickt. Aber dann ist natürlich die Frage an der Stelle, hätte es diesen VAR-Review geben sollen?
Also ich bin mittlerweile da, was das angeht, mit den Regeln nicht so ganz firm, aber es ist schon in der WM ja schon vorgekommen, dass die gelbe Karte gecheckt wurde. So, und gerade bei gelb-roten Karten.
Das soll es ja nicht geben. Also laut offiziellem, also so wie ich das verstanden habe, und ich habe mir jetzt, irgendwie ist mein LinkedIn jetzt auch voll mit dieser WM, da haben viele darüber diskutiert und alle haben gesagt, eine gelbe Karte, wie es da gibt, die wird nicht nochmal gecheckt.
weiß ich nicht. Also in der WM auf jeden Fall war es jetzt schon gang und gäbe, dass es teilweise gecheckt wurde. Ich fand's jetzt insgesamt, also es ist ja so, dass, also es ging ja eher gar nicht um seine gelbe Karte, sondern es ging ja darum, dass Paredes die gelbe Karte gesehen hat.
Genau, deswegen, nee, ganz kurz, so, und das ist ja das Ding. Bei ihm verstehe ich ja, weil er war ja schon gelb vorgewarnt, das heißt, seine zweite gelbe Karte wäre eine rote gewesen. Aber es ging ja darum, dass Paredes die gelbe Karte kriegt und das hätte ja nicht gecheckt werden sollen. Ja.
Doch, aber das wird jetzt ja, also das wurde auf jeden Fall auch schon in der Vorrundenphase in einem kroatischen Spiel gecheckt. Da hat nämlich auch jemand eine gelbe Karte gesehen. Das war die erste im Spiel und die wurde dann zurückgenommen. Und ich glaube, das finde ich auch, also ich sag ganz ehrlich, VAR hin oder her, aber ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so doof, weil du ja im Endeffekt mit der gelb-roten Karte auch rausfliegst, wo die erste gelbe Karte vielleicht nicht verdient war. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, diese Entscheidung ist kontrovers. Aber ich muss ehrlich mal sagen, also es ist so dumm, aus komplett der Sicht von Embolo, dass man das nicht recht, also das, deswegen, das meine ich vorhin auch mein kleiner Ausbruch, dass man da jetzt sich nicht als Trainer hinstellen kann und sagen kann, wir sind betrogen worden. Also da muss man jetzt schon auch ehrlich sein, das war jetzt nicht die Schuld von den Schiris. Es passt halt auch nur wieder in dieses Narrativ gerade rein, dass halt die WM-Entscheidungen merkwürdig sind, oder? Und ich finde, wir können auch gleich nochmal über Argentinien reden, passt halt auch in dieses argentinische Narrativ rein, dass halt die profitieren gerade davon. Okay, aber diese Schwalbe, also ist schon eine der dümmsten Aktionen aller Zeiten, oder?
Absolut. Also wäre ich Schweizer, würde ich crazy haten. Aber es ist halt einfach extrem bescheuert.
Das hat das Schalke-Gen in ihm, oder?
Ich habe gar keine Ahnung, was ihn da gepackt hat, weil es war ja nicht mal relevant. Es war ja nicht mal Strafrand. Es war ja irgendwo, nirgendwo.
Ja, das ist ja die
Verrückte. Hast du früher PES gespielt? Es gibt ja FIFA und es gibt PES. Pro Evolution Soccer. Ja,
wenn
du da irgendwie vier Tasten gedrückt hast gleichzeitig, dann konntest du eine Schwalbe machen. Und es gab immer gelb. Immer. Und ich habe das halt manchmal gemacht, um meinen Bruder zu nerven, mit dem ich gespielt habe. Und so war das ein bisschen. Extrem dumm. Ich gehe mit dir mit, dass es tatsächlich sehr schwach ist, dann zu sagen, wir wurden betrogen, weil es letztendlich nicht so war. Weil Embolo hat ja versucht zu betrügen, aber ich bin dann auch an der Stelle sehr offen und sage, du kannst mit mir über viele Sachen eine sehr sachliche Diskussion führen. Aber wenn es um Schiedsrichterentscheidungen in favor of Argentinien bei einer Weltmeisterschaft geht, dann nicht. Dann tut es mir wirklich leid.
Aber das ist das Bastard-Ronaldo-Narrativ.
So. Nein. Alle machen mit. Schau dir die Ausschnitte an. Ich werde jetzt zum Verschwörungstheoretiker. So wie Leute 9-11 und wie heißt es, diese Crocodile-People, Lizard-People dran glauben. Ich glaube fest dran. Die Ägypter haben es gesagt, die WM ist so aufgesetzt, dass Argentinien gewinnt. Aber ich gehe da mit.
Bro, du bist... Aber ganz ehrlich, du siehst da auch Ausschnitte. Wollen wir mal ganz... Wir müssen über Argentinien reden. In mehrerer Hinsicht. Zum einen grundsätzlich sind die stark. So, die spielen krassen Fußball, die haben krasse Spieler. So, das ist Fact. Das ist jetzt mal ein Fact. Die sind auch Weltmeister geworden. Und ich finde auch dieser Vorwurf 2022, dass das geschoben war, fand ich auch... Ich habe ja die Spiele nicht gesehen im Endeffekt, aber fand ich auch ein bisschen krass und
Meinung. Da will ich kurz einhaken, das ist deine Meinung. Das ist nicht die offizielle Meinung des Podcasts. Die Meinung ist gesplittet. Ich vertrete hier bis zum letzten meiner Tage die Meinung, dass 2022 gescriptet war.
Aber sei mal ehrlich, Bro.
Ja.
Das ist dein Ronaldo-Schwachsinn.
Ich gönn's Messi nicht. Auf gar keinen Fall. Und ich war, 2016 hat Lionel Messi beim Copa America-Finale gegen Chile den ersten Elfmeter im Endspiel in den Himmel geschossen, hat danach gesagt, er zieht sich zurück aus der Nationalmannschaft. Ich war einer der glücklichsten Menschen, die es gibt. 2018 hat er gegen Island Elfmeter verschossen. Ich war noch glücklicher. Aber ich muss sagen, der Fußballgott, wenn es einen gibt, hat sich danach gedacht, Hannes, komm, ich zahl's dir heim. Weil seitdem klappt's ja bei ihm.
Aber du musst doch jetzt mal wirklich ehrlich sagen. Jetzt müssen wir ehrlich sein. Jetzt war wirklich abgesehen von deiner Ronaldo-Affiliation, deiner Nähe zu diesem Typen, Messi spielt doch ein grandioses Turnier. Also du musst doch, das ist doch der Eye-Test so. Der spielt überragend. Der verschießt zwar seine Elfmeter wie ein Verrückter. Auch irgendwie geil, dass der das überhaupt noch macht. Aber die Tore, die er schießt, die Vorlagen, die er gibt, das ist geiler. Also der kann halt einfach noch kicken.
Ja, aber ich glaube, wenn ich dann eine Kleinigkeit jetzt den Argentinern gönnen kann oder warum ich ihnen jetzt ein bisschen diesen Einzug ins Halbfinale gönne, ist es, weil es eben nicht Messi in dem Spiel war, sondern andere, die das an sich gerissen haben. Und allen voran mit einem Sonntagsschuss Julian Alvarez. Der hat
das
ja
war echt geil. Er hat noch nichts gemacht, dieses Turnier. Und dann
genau, das ganze Turnier hat sich um seine Frisur gekümmert. Streit angezettelt zwischen Real Madrid, Barcelona und Atletico mit seinem Transfer. Und haut dann so ein Ding rein. Ist natürlich geil. Etwas, wenn man schon über die WM der Stars spricht. Er war bisher kein Star bei dieser WM. Aber in so Momenten braucht man die halt. Und wie du gesagt hast, Argentinien hat starke Spieler. Und in dem Moment, wo man ihn gebraucht hat, wurde zum Dienst gerufen und er ist erschienen, sagen wir es mal so. Und deswegen, es war ein Sonntagsschuss, der ging rein, dass dann auch noch Lautaro Martinez, ein anderer Star, das 3-1 drauf macht und dann den Deckel zumacht. Ja, ist einfach so sehr schade. Wie gesagt, die Schweiz hat sich stark geschlagen, aber durch eine sehr dumme Aktion von Embolo sind die draußen.
Ich finde auch, also ganz kurz, bevor wir nochmal ganz kurz über Argentinien sprechen müssen, die Schweiz hat ein sehr, sehr tolles Turnier gespielt, allen voran Johan Mansami, der jetzt tatsächlich Freiburg verlässt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, das Interessante ist ja, ganz ehrlich, es geht wahrscheinlich schon anders aus, wenn Embolo nicht die rote Karte sieht. Aber es war einfach auch ein starker Gegner und die hatten schon auch, finde ich, dann recht gute Gegner. Die hatten mit Kolumbien auch einen relativ starken Achtelfinalgegner und jetzt eben mit Argentinien den amtierenden Weltmeister. Und deswegen steht jetzt Argentinien im Halbfinale. Tut mir leid für die Schweiz. Ich war, muss ich auch sagen, neben Norwegen, gerne hätte ich Norwegen und Schweiz im Halbfinale gesehen, dass ein Underdog im Finale steht. Das haben wir jetzt leider nicht. Aber bei der Stelle eben, wir müssen noch kurz über Argentinien sprechen. Wir müssen darüber sprechen, dass es dieses Turnier, und wir haben es jetzt gerade, diese Folge lebt ein bisschen davon, das Narrativ ist ja schon, die Schiedsrichterentscheidung verwirren. Also du hast halt erstens inkonsistente Entscheidungen, du hast eigentlich jedes Spiel, wo halt irgendwie fragwürdige Entscheidungen sind und du hast so, also man hat das leichte Gefühl, das stimmt, da gebe ich dir tatsächlich recht, dass bei dieser WM Argentinien favorisiert wird. Also wir haben ja schon die Situation mit Messi gehabt, der keine rote Karte sieht, ne? Klare rote Karte gewesen. Wo ich mir denke, Und wir hatten natürlich die Situation mit Bellingham, wo du halt weißt, dass halt Korruption offen wurde ja dargelegt. Da frage ich mich halt schon.
Was weißt du mit Bellingham?
Bellingham. Also bei den, also wo halt Gianni Infantino.
Ja, weißt du, sorry, also falsch verstanden. Ja.
Alles gut. Nee, aber das ist ja, also es ist halt diese WM der Schiedsrichter-Geschmäckle. Und es ist natürlich, ich finde zum Beispiel auch bei Ägypten, wenn man sich die Szenen anschaut, es hat auch einen Geschmack. Es ist nicht, ich finde, es ist halt nicht so offensichtlich Fehlentscheidung wie bei Deutschland jetzt, aber es hat halt einen Geschmack.
Ja, absolut. Das sage ich doch ja auch ein bisschen. Ich kann mich da jetzt in Rage reden, aber ich sehe deinen Punkt sehr gut. Ich finde, das hast du ganz gut und auch sehr sachlich auf den Punkt gebracht. Das hat einen Geschmäckle, Schiedsrichter-Geschmäckle. Ist auch der Folgentitel an der Stelle, will ich noch mal erwähnt haben. Der ist nämlich gut. Wir können uns jetzt natürlich weiter jetzt hier reinsprechen. Lass uns doch vielleicht ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir haben festgehalten, England. Was willst du denn noch?
Ich will noch eine Sache wissen.
Okay, komm.
Sag's. Argentinien.
Ja.
Ich habe mich in der letzten Woche mit Argentinien beschäftigt.
Okay.
Und du bist ja eigentlich, ich weiß nicht, ob du, also du bist, glaube ich, aus Südamerika.
Habt da was mit zu tun, ja.
So, ich möchte noch mal jetzt von dir wissen. Mir war das so nur dunkel klar. Also ich wusste, dass Argentinier schon sich sehr arrogant verhalten, also zumindest aus deiner Erzählung auch so, wie man das so ein bisschen mitbekommt. Aber was mir nicht ganz so klar war, auch historisch, da habe ich, glaube ich, den Beitrag in die Insta-Gruppe geschickt, dass Argentinien sich so als europäisches Land profiliert. Und da möchte ich doch mal von dir, also eben nicht als Latino-Land sieht, sondern als europäisches Land. Und da möchte ich jetzt von dir nochmal so ein bisschen eine Einschätzung haben, was ist Argentinien für ein Land?
Es gibt einen Witz bei uns in der Latino-Community, der geht so, ist nicht ein Witz, ist nicht mal ein Saying, keine Ahnung, was es ist. Die Frage ist, welches ist die Stadt am nächsten zum Himmel?
Weiß ich nicht.
Montevideo, die Hauptstadt von Uruguay, weil es die nächste Stadt ist, die an Argentinien ist. Okay, und Argentinien ist dann der Himmel.
Okay.
Genau, so ist es. Und so treten die Argentinier auch auf. Argentinien ist ein Land, was bei uns innerhalb der Latino-Community bewundert wird. Es ist ein sehr starkes Land, jahrelang gewesen. Buenos Aires ist eine wunderschöne Stadt, aber wir sehen die tatsächlich nicht immer als Latinos. Und dafür gibt es zwei Gründe. Grund Nummer eins, Argentinien hat sehr wenig von ihrer Pre-Colonizing-Geschichte noch am Leben. Du hast andere Länder, wie zum Beispiel Bolivien, Peru, Ecuador und Kolumbien, wo indigene Völker noch sehr, sehr präsent sind und Gott sei Dank immer präsenter werden in den sozialen Disputen, in den politischen Disputen. Die Argentinier haben ihre indigenen Völker totgeschaltet. Du hast noch ein paar, vor allem im Süden und einige im Norden an der Grenze zu Arica, aber Argentinien ist durch und durch sehr europäisiert. Die reden von sich natürlich auch sehr stolz, wenn es dann um ihre europäische Wurzeln geht. Es gab ja einen sehr bekannten argentinischen Sportjournalisten, der hat vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr, im Super Bowl hat ja Bad Bunny gesagt, hey, Amerika sind wir alle und alle wollen Latinos sein. Und dann hat dieser argentinische Journalist gesagt, ja, das kann sein, aber nicht wir. Wir sind es nicht. Verwechselt uns nicht mit euch. Wir sind was Besseres. Wir sind Italiener. Ganz kurz, schau dir mal die Nationalmannschaft von Argentinien an. Schau dir den Nachnamen an. Du hast den argentinischen Coach von USA, Pochettino. Du hast Scaloni. Du hast durchgehend italienische Nachnamen. Du hast an vielen Stellen auch deutsche Nachnamen. Nach 40er Jahren vor allem. Also Argentinien ist ein Land, was sich durch und durch abhebt, versucht sich abzuheben und es auch immer oft das Gefühl gibt, dass sie was Besseres sind, weil sie eben diese extreme Europäisierung durchleben. Es gibt ja auch so diese bescheuerte Takes auf Instagram. Schau dir mal eine argentinische Nationalmannschaft an, alle weiß. Schau dir eine europäische Nationalmannschaft an, mittlerweile nicht mehr so viele Weiße dabei. Argentinien entwickelt sich richtig. Da sind es leider so beschissene Posts, die es gibt. Aber das beschreibt es ganz gut. Argentinien hebt sich ab. Die sind, auf Spanisch sagt man Atorrantes. Das ist so eine Steigerung von arrogant. Atorrante. Und deswegen ist bei uns gerade so das Motto für diese WM, toda América Latina menos Argentina. Also ganz Lateinamerika minus Argentinien. Da stehen wir nicht so stark dahinter, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wenn die so weit kommen, dann ist das Gefühl nicht, das ist ein Vertreter von uns, sondern die spielen für sich. Sorry für das Plädoyer jetzt.
Nein, ich finde das mega spannend, weil eben das war mir einfach nicht so ganz bewusst, auch nochmal, ich habe das nochmal ein bisschen nachgelesen, auch historisch betrachtet, dass einfach auch die Einwanderung aus Europa massiv gefördert wurde, dass Indigene eben auch massiv benachteiligt wurden, teilweise spricht man da auch von einem Genozid, wobei das jetzt nicht ganz sicher ist, also da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich mich nicht gut auskenne, aber das ist schon hart und das war mir eben nicht so ganz bewusst, deswegen fand ich es jetzt nochmal spannend, wie du das erzählt hast, dass eben, obwohl auf dem gleichen Kontinent, obwohl auch mit der gleichen Sprache, Argentinien da raus ist. Noch eine Frage, Brasilien gehört ja auch nicht zur Latino-Community, ne?
Doch, an sich schon, aber wir haben keinen, also du hast als Ecuadorianer oder jetzt würde ich sagen als Land der Anden-Community wenig Beef mit denen, weil sie so riesig sind. Also die sind so wie ein großer Bruder, der viel zu früh von zu Hause weggezogen ist. Du freust dich für ihn, aber du hast wenig mit ihm zu tun. Die sprechen eine andere Sprache und du musst bedenken, die sind 40% der Kontinentoberfläche. Die haben eine Wirtschaft, eine Volkswirtschaft, die so groß wie viele von anderen alle zusammen. Die sind viel zu groß, um sich mit irgendwie anzulegen oder sowas. Und dadurch, dass sie auch nur den falschen Ozean haben, sagen wir mal an der Stelle, die gehen ja nur raus an den Atlantik und nicht an den Pazifik wie viele andere Länder, ist das eine ganz andere Debatte.
Okay. Ja, also sehr spannend. Es ist ein bisschen abgezweigt gerade, aber ich fand das wirklich die letzten Tage sehr spannend, nochmal sich darüber Gedanken zu machen, dass das eben nicht so ein Einheitsbrei ist, wie man das vielleicht manchmal denkt, aus europäischer, westeuropäischer Sicht. Und deswegen umso spannender, dass wir tatsächlich heute einen Gast da haben, und zwar einen Ecuadorianer, der ein bisschen was darüber erzählen kann. Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber ich glaube, du bist ja auch, ich weiß nicht, irgendwie ecuadorianische Wurzeln, habe ich mal gehört.
Ich muss auch sagen, das hat sich ein bisschen, Ich würde gar nicht sagen, krasser gestaltet oder verschlechtert in den letzten Jahren. Was aber stimmt, ist natürlich, dass sehr viele Menschen in Lateinamerika oder in unseren Ländern auch Diego heißen wegen ihm. Wegen Diego Armando Maradona.
Ja, okay.
Das gibt's nicht mehr so krass. Weil Maradona war tatsächlich eine andere Sache. Wie so oft ist er ein Kapitel für sich, weil er war ja wirklich einer, der aus extremst ärmlichen Verhältnissen gekommen ist. Der hatte nichts und der hat mit 16 die ersten Spiele bestritten und es war halt immer einer vom Volk.
Weißt? Aber Maradona hat ja den gottgleichen Status. Also das kann man ja wirklich so
ja,
sagen.
Ja, klar. Und sorry, also ich würde behaupten, auch wenn Messi jetzt den zweiten Titel hintereinander gewinnt, wird Maradona größer bleiben.
Das müssen wir noch abwarten.
Nee, also aber wahrscheinlich hast du recht. Das können wir vielleicht in unserer Generation
ja,
gar nicht.
Ja, weil er ein Gott ist, aber ich glaube, weil er ist ja nicht mehr Mensch. Also er ist ja wirklich, also ich würde behaupten, zumindest in Neapel und teilweise auch in Argentinien, ist er de facto eine Gottheit.
Ja, komplett, absolut.
Und es also ist so, also er ist so abgespalten. Ja, ja. Also Genau, also ich glaube, er wird ja auch so behandelt als eine Gottheit, also die also abgespalten vom physischen Leben schon betrachtet wird. Deswegen,
Und
so
sehr gut. Ich finde, wir haben jetzt einen kleinen Exkurs gemacht, aber mit der Maradona-Personalie kommen wir ganz gut zurück in das Thema, ein bisschen in die Zukunft schauen, weil Maradona hat diesen gottlichen Status, unter anderem, weil er ja in der Zeit, wo Argentinien und England bittere Rivalen waren, hat er ja gegen die gewonnen. Weißt, der kleine La Pelusa Maradona hat ja England geschlagen, die starken Engländer, entwickeltes Land, bla bla. Und das hat diesen Godlike-Status gegeben. Messi wird es nie so hinbekommen, weil Argentinien steht gerade anders da, also die geopolitische Lage, alles ist anders. Aber, Frage an dich, wie geht's aus? Argentinien, England spielen gegeneinander, ich glaube Mittwoch um 21 Uhr, das zweite Halbfinale. Ja. Wie geht's
aus? Also ich muss ja ehrlicherweise sagen, sowohl England, aber als auch Argentinien haben sich ja wirklich in der gesamten K.O.-Phase recht schwer getan. Also Argentinien eben teilweise auch mit ein bisschen Glück, jetzt egal woher das kam, sagen wir mal jetzt schon, weitergekommen. Ich glaube, das wird ein enges Spiel. Ich glaube, das wird 1-1 Verlängerung und dann gibt's ein Elfmeterschießen und dann gewinnt England, sage ich. Weil England wird ja Weltmeister.
Okay, England wird, also Ich bin ganz ehrlich, ich habe wirklich das Gefühl, dass bei Weltmeisterschaften nach 2014 der Fußballgott mich verlassen hat. Und dadurch, dass ich mit wirklich viel meines Seins hoffe, dass Argentinien nicht nochmal Weltmeister wird, kommt Argentinien weiter. Es tut mir leid, es wird mich auch ein bisschen kaputt machen als Ronaldo-Fanboy und als Messi-Hater. Mhm. Aber ich sag, er wird's wieder machen. Mhm. Weil eben der Fußballgott gegen mich ist. Ich sage, es wird ein packendes Spiel bis zur 85. Minute und dann haut er ein Dingens in den Winkel und dann geht's 2-1 aus.
Ja, Hannes hält gerade, das sieht man jetzt nicht, nebeneinander irgendwie seine Mitgliedskarte von FC Bayern, warum auch immer. Vielleicht irgendwie, um daran zu rubbeln, dass der Fußballgott wieder in die andere Richtung schwenkt. Der Fußballgott hat einen Menschen auch, muss man sagen, mit bestimmten Fähigkeiten ausgestattet, die ihn zu meiner Meinung nach aktuell besten Turnierspieler aller Zeiten machen. Und dieser Mann ist der Diktator höchstpersönlich.
Wir haben es besprochen vor der Aufnahme. Kylian Mbappé ist ein Phänomen. Also wie du sagst,
er ist ein Phänomen, oder?
Bei Turnieren gibt es wenige, die ihn bis Wasser reichen können. Bei seiner ersten Weltmeisterschaft mit 18 Jahren wurde er Weltmeister.
Vier Tore,
davon eins im Finale. 4 Jahre später hat er einen Hattrick im Endspiel geschossen und davor sehr wichtige Tore erzielt, 8 insgesamt. Und jetzt ist er mit 20 Toren hinter Messi der ewige WM-Torschützenkönig.
Bei 3 WMs wohlgemerkt. Bei fucking 3 WMs.
Es gibt wenig Worte, um diesen Spieler zu beschreiben, weil es ist krass. Es macht Bock, ihm zuzuschauen. Er ist extremst gut. Es ist crazy. Extremst gut. Und ich bin sehr dankbar an der Stelle, dass wir nicht gegen Frankreich gespielt haben. Weil ich denke, wir hätten versucht, als Deutschland kurz mit einem offenen Visier zu spielen. Hätte ich mir vorstellen können.
Und
wir
hätten uns sein beim Nagelsmann, ja.
Wir hätten uns 6 gefangen. Weil Marokko hat das Beste gemacht mit dem, was sie konnten, finde ich.
Frankreich war unglaublich gut, fand ich.
Ja.
Das war ein Spiel, wo Marokko nicht den Hauch einer Chance hatte. In keiner Sekunde. Ich habe mich so gefühlt wie bei meinem letzten Uniligaspiel. Ja, nicht den Hauch einer Chance.
Sag du.
Nein, ich würde gerne auch nochmal, also wir haben ja so gesagt, wir müssen über Kylian Mbappé reden. Ich habe da mir in den letzten Wochen sehr viel Gedanken gemacht drüber, weil ich glaube, Kylian Mbappé ist ein verklärter Spieler. Weil er durch seine, also ich glaube, dass er eigentlich anders bewertet werden muss. Also er hat natürlich ihn hängt natürlich dieses Diktator-Image an, ne, weil er halt einfach immer sehr viel Einfluss auf das Spiel nimmt. Aber vielleicht ist das Narrativ gerade einfach falsch. Vielleicht muss das Narrativ einfach mal umgedreht werden. Wir haben einen Spieler, der überragend Fußball spielt, der alles kann, er ist schnell, er hat einen guten Schuss, er schießt viele Tore, er ist Kapitän, er ist politisch, er äußert sich konsequent gegen Rechtsextreme. Vor der Wahl hat er sich konsequent gegen, auch offen in den Pressekonferenzen gegen Marine Le Pen und die Rassemblement France National ausgesprochen. Er spricht mehrere Sprachen. Die Pressekonferenzen sind gut besucht. Er ist ein Mann von Welt. Dieses Narrativ könnte auch man erzählen, dass er ein großer Spieler ist, ein großer, ein weitsichtiger, intelligenter, sympathischer auch, teilweise sympathischer Spieler ist. Und dieses Narrativ, Das gibt's aber nicht, weil er eben halt durch seinen Auftreten, vor allem bei den Vereinen Real Madrid und PSG, halt dafür gesorgt hat, dass er eher halt eben als dieser, naja, bisschen Stinkstiefel gesehen wird, der sich halt gegen die Mannschaft stellt, Egozentriker und so weiter. Aber vielleicht ist das gar nicht das Narrativ. Also das ist die Gedanken, die ich mir so ein bisschen dazu gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du dazu stimmst, aber gerade so wie er eben diese WM spielt, so überragend, ich finde sogar noch einen Tick besser eben als Messi, weil er so diese überragende französische Mannschaft anführt, die ja auch einfach spielstark ist. Und ich finde auch eben, gerade gegen Paraguay ja schon krass gelitten hat und trotzdem weitergekommen ist. Also so irgendwie auch finde ich diesen, ich finde eine geilere Geschichte auch in dieser WM erzählt. Und da muss ich sagen, ist er der überragend, alles überragende Spieler. Wie siehst du das?
Ich finde es auch ganz nice, dass wir bei so zwei Aufnahmen oft die Chance bekommen, länger zu reden, um eben zu Plädoyers zu halten. Ich muss sagen, ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend, weil zu dritt hat man weniger Redeanteil und das ist auch ganz gut. Man kann seine Gedanken ordnen. Aber wären wir heute zu dritt, hättest du wahrscheinlich nicht die Chance bekommen, das alles zu sagen, was ich sehr schade gefunden hätte, weil Mbappé tatsächlich, glaube ich, von diesem negativen Narrativ auch verfolgt wird aufgrund der Tatsache, dass eben PSG, als er es verlassen hat, zwei Champions League in Folge geholt hat.
Richtig.
Luis Enrique hat gesagt, ich hatte einen Spieler, den konnte ich nicht kontrollieren und deswegen haben wir nicht gewonnen. Jetzt habe ich keinen davon. Aber ich glaube, Mbappé ist auch gereift. Er ist in dieser französischen Nationalmannschaft auch zu einem Führungsspieler geworden. Also er ist nicht mehr dieses Ausnahmetalent, sondern auch wirklich ein Leader auf dem Platz. Und ich finde, überragend trifft es eigentlich ganz gut. Es ist ein Fußballer, der ein bisschen damit zu kämpfen haben wird, tatsächlich, dass er jetzt bald 27, 28 Jahre alt ist, eben nicht mehr ein Jungspund und noch kein Ballon d'Or geholt hat, wie die Spieler, die mit denen er sich vergleichen will, Ronaldo und Messi. Messi hat ihm da echt starke Striche durch die Rechnung gemacht. Aber es ist ein phänomenaler Spieler. Und er ist tatsächlich an dem Punkt, dass ich ihn, ich mag ihn nicht. Also ich hasse ihn. Ich sag's ganz ehrlich, ich mag Mbappé nicht. Echt? Aber er ist so phänomenal, dass es Bock macht, ihm zuzuschauen. Es ist so ein bisschen wie bei Messi, muss ich zugeben. Jedes Mal, wenn irgendeine Aktion von denen kommt und ich denke mir so, ich mag die Spieler nicht, hauen die das Ding wieder irgendwie rein, wo ich mir denke, krass, als Fußballfan kann ich nichts anderes als Begeisterung und Awe für die beiden haben.
Aber das ist doch wirklich interessant, dass, also dieser Hass gegenüber ihm, das ist ja die Frage, die ich mir stelle, ist sie berechtigt oder folgen wir halt diesem Narrativ, was halt gesetzt wurde, vor allem seit der bei Real ist und seitdem halt diese ganzen Sachen durchgesickert sind mit, er will mehr Macht haben in PSG und er will das nicht und das nicht. Also weißt du,
ja,
dass vielleicht doch eigentlich da ein anderer Mensch sein könnte,
ja,
ein großer Mensch, dass die Geschichte ganz anders sein könnte, sozusagen.
Aber dann lass uns das doch starten.
Eigentlich als Hass.
Ja, aber dann lass uns das doch hier starten. Von uns, also von diesem Podcast ausgehend.
Wir werden die ersten Mbappé-Guner.
Er ist ja tatsächlich einer, der sich nicht einschüchtern lässt, wenn gewählte politische Entscheidungsträger aus Paraguay sich rassistisch ihm gegenüber äußern. Also da finde ich, hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. In Zeiten, wo soziale Unzufriedenheit zu Politikverdrossenheit fühlt und Rechtsextremismus vor allem auch in Frankreich sehr viel Land gewinnt, ist er einer, der sich vehement dagegen stellt und auch richtigerweise. Ich finde, das hast du sehr, sehr gut eingeführt. Er hat es vielleicht verdient, dass man dieses Narrativ um ihn herum ändert. Und er hat tatsächlich alle 4 Jahre fußballerisch mehr als genug Argumente dafür geliefert, weil er wird sehr wahrscheinlich, hoffentlich, dieses Turnier wieder mit einem WM-Pokal und mit einem Torschützenkönig-Preis beenden. Und wenn er die Bühne der Weltmeisterschaften verlässt in, sagen wir mal, 12 Jahren, hat er wahrscheinlich 35 WM-Tore. Und daran besteht bei mir gar kein Zweifel.
Ja, das ist absolut, also das ist wirklich faszinierend. Schön, dass du es auch noch ansprichst mit der paraguayanischen Politikerin, die in einer Weise über ihn gesprochen hat, das will ich gar nicht zitieren, weil es so ekelhaft ist und so abstoßend und menschlich verachtenswert. Ich weiß nicht, ob du das Zitat kennst oder weißt, was sie gesagt hat. Also wir müssen da jetzt, ich will das hier wirklich gar nicht wiedergeben. Es geht mir nur darum, eben auch zu sagen, dass er dort in der Hinsicht, finde ich, eine unglaubliche Standhaftigkeit bewiesen hat und dort, und ich sag mal wirklich, zurückgefeuert hat. Also in einer wirklich bewundernswerten Weise. Weil das, was sie gesagt hat, das war wirklich sowas von widerlich, dass sich selbst die eigene paraguayanische Regierung von ihr distanziert hat, von dieser widerwärtigen Person. Ich möchte nicht mal ihren Namen nennen. So unsympathisch wirkt diese Person auf mich. Ich will sie gar nicht als Mensch darstellen lassen, weil sie so widerlich gehandelt hat und auch vollkommen überzogen. Und eben, das ist auch für mich ein weiterer Punkt, weiterer Indiz, der für ihn eigentlich spricht. Zumindest jetzt in dieser Zeit gerade. Und du hast es richtigerweise gesagt, es ist der Rechtsextremismus gewinnt an Land. Marine Le Pen könnte die nächste französische Präsidentin werden. Und da braucht es auch eben Leute wie Kylian Mbappé, der sich da einfach deutlich positioniert und eben über den Tellerrand hinausspricht, bringt. Also eben nicht dieses dröge, langweilige Image eines Fußballers pflegt, sondern eben auch jemand ist, der seiner öffentlichen Rolle sich bewusst ist.
Ich finde es ganz gut, dass wir das ansprechen, weil ich würde sagen, was ich auch sehr an ihm bewundere an der Stelle, ist, dass er trotz dieser wirklich ekelhaften Diskussion den kühlen Kopf behält und sein Land dann auf dem Spielfeld noch anführt. Weil auch wenn er einen Elfmeter verschossen hat am Anfang des Spiels, war er derjenige, der dann den Sieg eingeleitet hat. Weißt du, du könntest ja theoretisch ich weiß nicht, ob das ein nachvollziehbarer Gedanke meinerseits ist, aber man könnte sagen, okay, krass, jetzt ist er in so einem Disput mit einer Politikerin aus einem anderen Land verwickelt. Wie ist es dann mit der Führung der Mannschaft auf dem Platz, weil er ist ja Kapitän, wird er sich aufs Spiel konzentrieren können? Und dann sage ich meine Antwort ganz kurz, ja, er verschießt zwar den Elfmeter, den er katastrophal geschossen hat an der Stelle, aber haut dann ein Traumtor raus, wo ich mir denke, das macht einen Ausnahmespieler, einen phänomenalen Spieler absolut, dann letztendlich aus. Ja. Mit seinem, durch seinen Treffer eingeleitet, besiegt dann Frankreich etwas müde Marokkaner. Ein bisschen enttäuscht war ich schon, weil ich fand, die haben sich gegen Brasilien im ersten Spiel extrem schnell und dynamisch gezeigt, wo ich dachte, cool, die kommen wieder sehr, sehr weit. Letztendlich eine sehr defensive Einstellung, was man natürlich auch versteht. Ah. Gegen Frankreich so musst du machen, weil sonst kommt Olise, Dembélé, Doué. Gegen die kannst du echt nichts anfangen, aber ein bisschen schwacher Auftritt. Und jetzt Marokko überstanden, Frankreich im Halbfinale gegen Spanien, wo ich an der Stelle sage, bisher relativ unspektakuläre Spanier, ihre Aufgabe gegen Belgien gemeistert und bis auf das Österreich-Spiel, meiner Meinung nach komplett unter ihren Erwartungen.
Genau, also auch gerade das Portugal-Spiel, das war ja grauenhaft.
Das war ekelhaft.
Genau, also ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin für Frankreich. In dem Fall tatsächlich für Frankreich, weil ich finde, Frankreich hat auch wirklich die bessere Narrativ in dieser WM. Und ich muss sagen, Spanien fuckt mich eigentlich ab. Also die Spielweise und auch irgendwie eben langweilig. Also schlicht und einfach ein bisschen langweilig. Auch irgendwie gegen Belgien da so ein bisschen mit Glück gewonnen durch den Superjoker Mikel Merino. Und deswegen werde ich, glaube ich, tatsächlich für Frankreich sein und auch für Mbappé, den wir jetzt ja wirklich gerade hier gesugarglazed haben, wie sonst
kaum jemand. Bisschen krass, ich glaube sogar, also du bist ja hier Petersen-Fanboy, ich Ronaldo-Fanboy und selbst unsere zwei Spieler wurden noch nie so gelobt im Rahmen dieses Podcasts.
Ja, aber vielleicht ist es ja auch mal in der Zeit, dass man da sich das Narrativ dreht. Ich wollte noch eine Sache sagen, die mir jetzt entgangen ist, aber das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall haben wir jetzt unsere Halbfinals. Ich weiß nicht, wen hast du als Weltmeister getippt?
Ich sag's offen, ich habe Spanien getippt, weil ich Frankreich nicht übers Herz bekommen habe. Deutschland war ich tatsächlich nicht so dumm und Ecuador war ich auch nicht so landesverliebt.
Ich habe,
gar nicht getippt.
alles gut. Ich habe, ich muss mal meine Tippabgabe anschauen, jetzt ist er wirklich hier live. Ich habe England als Weltmeister getippt. Auch möglich. Und jetzt würde ich von dir noch gern wissen, weil das passt jetzt eigentlich ganz gut, weil wir soweit ja am Ende sind und jetzt in Kicktipp rübergehen können. Ich möchte von dir wissen, wen hast du denn ins Halbfinale getippt?
Ich kann es dir sagen, ich habe es mir nämlich heute angeschaut. Ich habe Frankreich, Spanien, Deutschland und Portugal hatte ich ins Halbfinale getippt.
Okay, aber das ist ein bisschen Delulu gewesen dann.
Bisschen dumm, aber ich meine, man darf ja ein bisschen träumen zu Beginn des Turniers. An der Stelle würde ich, bevor wir zu Kicktipp rübergehen, ganz kurz die eigentliche Fußball-Queen der Familie Zehnle ehren wollen, nämlich meine Ma. Wir haben nämlich intern eine Wette am Laufen, meine Mama, mein Papa, mein Bruder und ich. Wir haben gesagt, also wir haben auch getippt, wer kommt ins Halbfinale und sie hat alle vier Halbfinalisten richtig getippt.
Geil.
Alle vier, das finde ich natürlich stark. Sie hat auch jedes Spiel verfolgt wegen der Zeitverschiebung. Wollte ich nur mal erwähnt haben.
Ja, Glückwunsch an der Stelle. Liebe, ganz liebe Grüße nach Ecuador. Ist natürlich eine Leistung, vier Halbfinalisten richtig zu nennen. Ich möchte ganz kurz sagen, welchen ich getippt habe. Ich habe Frankreich, England, Spanien, stimmt soweit, und die Schweiz. Und da muss ich sagen, der Call war nicht schlecht.
Der Call war nicht schlecht. Ja, mein Papa hat Norwegen getippt.
Auch nicht schlecht.
Ich wusste gar nicht, dass wir da irgendwelche Bindungen zu haben. Aber er war nicht ganz weit davon entfernt.
Ja, hat er gut gemacht auf jeden Fall. Dann auch da, liebe Grüße, geht's raus. Und ich glaube, wir haben soweit jetzt nichts mehr, deswegen würde ich sagen, gehen wir ganz entspannt zu Kicktipp rüber, oder?
Können wir machen. Ich hatte mir kurz überlegt, ob ich hier einen offenen Brief an Cristiano Ronaldo adressiere, wie sehr ich ihn vermissen werde und wie sehr es mich geschmerzt hat, dass er rausgeflogen
Ciao.
Ist.
An der Aber Ende. Cut.
Ja, komm, hier ist lass uns zu Kicktipp rübergehen und dann können wir die Folge abmoderieren.
Sehr gut. Kicktipp aktuell, ganz am Ende. Es ist so. Ich bin auf Platz 4. Ach nein, ich habe gar nicht so schlecht getippt. Habe jetzt uns auch richtig getippt mit Norwegen gegen England. Bin 4 Plätze hoch. Ich finde es ja immer schwierig, euch zu suchen. Aber das mache ich jetzt immer
ganz mal. Ganz weit unten.
Das passiert jetzt natürlich auch alles live hier. Wir machen alles. Hannes Philippe. Wo bist du, mein Junge? Oh, Platz 62. Ja, das ist natürlich gar nichts. Und Walle ist bei dir in der Nähe.
Ich okay, weiß. Der
ist so. Walle ist tatsächlich ja noch in der Nähe, ja, okay. Das heißt, ich führe nach wie vor wie in der Bundesliga-Saison die Plätze an von uns dreien, aber wir sind natürlich wirklich auch alle richtig scheiße, muss man ehrlich sagen.
Komplett.
Kommen wir mal zum Tagessieger, und das freut mich sehr, dass dieses der Tagessieger ist. Es ist Wusel Masi, ein Kollege aus Konstanz, mit dem ich mir teilweise die linke Seite geteilt habe, er linken hinten links, ich vorne links. Deswegen ganz liebe Grüße nach Konstanz, habe ich witzigerweise heute auch noch gesehen im Dortmund-Trikot. Deswegen, ja. Da hat er sehr gut getippt, 15 Punkte, einfach drei richtige Ergebnisse und einmal richtige Richtung. Also sehr stark, Tagessieger in dem Fall. Und kommen wir dann zu den ersten Dreien, das ist dann Hell Ezeren, dann Mike Flanke 69 und Brettel, das bleibt gleich. Und jetzt muss ich eine Sache machen, die mache ich auch noch live. Das ist, die meisten Leute hören ja schon gar nicht mehr zu, deswegen. Ich muss kurz schauen, wer Mike Flanke ist. Ich weiß ja, nämlich
ganz
nicht
ehrlich,
mehr, wer.
Du könntest an der Stelle des Podcasts deine IBAN plus dein Genode plus deine Geheimzahlen hier verkünden. Dein Bankkonto würde nicht ausgeraubt werden.
Ja, genau. Also Mike Flanke ist 69, ist der Schmittlerer. Der Mensa-Tester hat zugeschlagen.
Stark. Ja, es tut mir sehr leid, dass an der Stelle Schneewittchen, mein Lieblingstipper, meine Lieblingstipperin dieser Runde, einen brutalen Downfall erlebt hat.
Wo ist die gelandet, Alter?
16.
Alter, krank.
Ja, Downfall.
Ich hab gedacht, sie wäre noch weiter unten.
Downfall wie Nationalmannschaft, ja.
Ja, wirklich. Ja. Na, aber wenn ich mir das so richtig anschaue, also die oberen Plätze sind noch relativ spannend, wobei Brettel wahrscheinlich gewinnen wird mit 10 Punkten Abstand, ne?
Ja, aber es kommen ja noch die Bonusrunden und es gibt noch ein bisschen Land zu gewinnen. Ich muss sagen, bei mir ist halt etwas, was extremst gegen mich spielt, die ganze Saison schon, die ganze Zeit. Ich tippe halt konsequent gegen Argentinien. Ich habe jedes der Spiele gegen Argentinien getippt und dann kommst du halt nicht mit vielen Punkten weit.
Geil. Naja, also es ist auf jeden Fall, was es verspricht noch etwas Spannung, der obere Kampf um die ersten Plätze, das freut mich auf jeden Fall. Und ich glaube, mit diesem optimistischen Blick auf Kicktipp können wir auch, glaube ich, sagen, das war's für heute, für unser WM-Spezial Nummer 6, wenn ich mich nicht ganz irre.
Yes.
Und hat mich sehr gefreut, mit dir über Mbappé zu sprechen, über Argentinien und über Norwegen. Und ich hoffe, dass du auch eine schöne Folge hattest.
Ich hatte eine sehr schöne Folge. Wie gesagt, so diese zwei oder eine Woche Pause ist immer ein bisschen ungewohnt. Wir sehen uns alle, das können wir ja schon verraten, am Ende des Turniers wieder, nach Ende des Turnieres, wo wir alles wieder ein bisschen Revue passieren lassen. Wir wünschen euch alle noch eine schöne WM-Zeit, einen schönen Sommer. Geht Kajak fahren, kann ich nur empfehlen. Und ansonsten, mein Lieber, wir hören uns.
Wir hören uns, wir sehen uns. Vielleicht auch schon nächste Woche in Persona.
Ja,
bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und mach's gut, mein Lieber. Tschüss, ciao.
Tschüss, ciao.